Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zur Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14. Ich lese uns die ersten 5 Verse. Hier heißt es in Gottes Wort. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und für das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das heilige Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist. Und so bist allein du würdig zu empfangen Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und so lass uns dich schauen, Herr Jesus, im Glauben. Lass uns deine Erhabenheit, deine Hoheit, deine Herrlichkeit sehen. Führe uns in tiefe Anbetung durch dein Wort. Herr, verherrliche dich in unserer Mitte, damit alle Augen auf dich allein gerichtet sind, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Was haben wir nicht alles in den letzten Wochen gesehen? Wir haben scheußliche Dinge gesehen, grässliche Kreaturen, grausame Bestien hier in der Offenbarung. Wir sahen den feuerroten Drachen, das ist der Satan, der wütet und der ein Ziel verfolgt, nämlich die Christen allesamt zu verschlingen. Wir sahen das Tier aus dem Meer, das ist das entmenschlichte, bestialische Reich dieser Welt, das Satans Ebenbild geworden ist. Eine gottlose Regierung und Gesellschaft, die wüten und nur ein Ziel verfolgen, die Christen allesamt zu verschlingen. Wir sahen das Tier aus der Erde. Das ist der falsche Prophet, der Geist dieser Welt, der Geist der Verführung, der die ganze Menschheit verführt und den Antichristen einsetzt, ein Ebenbild des Satans, das als Götzenbild verehrt wird. Auch dieses Tier und sein sprechendes Bild verfolgen dieses eine Ziel, die Christen allesamt zu verschlingen. Ja, wir haben höllische Bestien gesehen, grässliche Ungeheuer, und es sah beinahe so aus, als würden diese Ungetümer unbesiegbar sein, als würden sie übermächtig sein, überlegen sein. Doch, ich erinnerte dich daran, dass die Offenbarung geschrieben wurde, damit du diese satanischen Scheusale überwindest, dass du sie besiegst, damit du dich von den Feinden Gottes, die dich bedrohen, nicht unterkriegen lässt, sondern treu bleibst, im Glauben ausharrst, bis ans Ende, egal wie heftig sie gegen dich streiten. Du sollst sie überwinden und treu sein bis zum Tod. Dazu ermutigt dich dieses letzte Buch der Heiligen Schrift, die Offenbarung. Aber nun magst du fragen, wie genau ermutigt dich denn jetzt die Offenbarung, wenn sie dir doch ständig diese angsteinflößenden, monströsen, blutgierigen Biester offenbart, die dich bedrohen? Nun, du sollst heute sehen, was dich überwinden lässt, was dich wirklich stärkt, was dich treu macht Die Offenbarung lenkt nun deinen Blick weg von den Ausgeburten der Hölle hin zum Herrlichsten des Himmels. Deine Augen werden nun gelenkt hin zu dem, der dir über alle Maßen kostbar und wertvoll sein sollte. Und ihn sollst du sehen, der dich überwinden lässt, dessen Herrlichkeit dich so fesselt, dass du durchhalten wirst bis ans Ende. Du sollst Jesus Christus schauen, den Sohn des lebendigen Gottes, der überwunden hat und der dich überwinden lässt. Du sollst verstehen, dass die Schönheit Christi es ist, die dich dieses hässliche Böse überwinden lässt. Johannes sagt, Vers 1, und ich sah und siehe das Lamm. Siehst du den starken Kontrast hier? Denk daran, dass es keine Kapiteleinteilungen ursprünglich in der Bibel gab. Siehst du den Kontrast? Nach diesem, all dem Bösen, nach all dem Hässlichen, nach all dem Fürchterlichen, Abscheulichen, was wir gesehen haben, nun himmlische Schönheit in reinster Form. Unser Blick wird auf den Himmel gerichtet, hin zu dem, der würdig ist, der die Welt überwunden hat. Das Wort der Weissagung führt dich heute zu dem, der der Herrlichste ist im gesamten Universum. Und das, was du siehst, soll dich antreiben. Dieses Ziel, dieser Sohn, soll dein Ein und Alles sein. Weg von dem lauten, wilden Gebrüll der Feinde Gottes, hin zur Herrlichkeit, zum Lamm, hin zur seligen Ruhe auf Gottes Berg Zion. Und möge es so sein, dass dieser Blick, der dir heute Abend gewährt wird, deine müde Seele stärkt, durchzuhalten. Dass du heute neu gefesselt wirst von diesem herrlichen Jesus, so dass du mit ganzer Hingabe für ihn leben willst. Lass uns das Lamm anschauen. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Nachdem wir also diese grässliche Fratze des Teufels gesehen haben, nun die vollkommene Schönheit des Lammes. Und ihr wisst, wer das Lamm ist. Er wurde bereits erwähnt in den Kapiteln zuvor. Wir haben bereits gehört von dem Lamm in der Offenbarung, das geschlachtet wurde. Es ist der Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und schau dir diese Schönheit an. Schau dir dieses Lamm an. Dieses Lamm ist tatsächlich rein und heilig und ohne Fehl und ohne Tadel. Es ist keine Maskerade oder Fassade. Es ist das vollkommene Lamm Gottes. Er ist der allmächtige Sohn, dem alle Macht gegeben wurde im Himmel und auf Erden. Und doch, ihr Lieben, doch wird er hier dargestellt als Lamm. Dieser Sohn Gottes, der dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, er wird dargestellt als Lamm. Warum ist das so? Nun, er hat das Gegenteil getan von dem, was der Satan tat. Der Satan war nicht gottgleich, aber er wollte sein wie Gott, ja, er wollte seinen Thron über Gottes Thron stellen und dafür war er sogar bereit, Menschen zu verführen, so gegen Gott zu rebellieren, dass er Menschen in den ewigen Tod führt. Nur damit er gepriesen und angebetet wird. Es ging ihm nur um sich und um seine Herrlichkeit, doch ganz anders Christus, der Gott gleich war, aber alles gab, um uns zu erlösen, um uns zu retten. In Philipper Kapitel 2 heißt es, da wird diese Lammesart beschrieben. Er, Jesus Christus, der in der Gestalt Gottes war und dies nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, er machte sich selbst zu nichts. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Christus kam als demütiger Knecht auf dieser Welt und machte sich zu nichts, zum Allerniedrigsten, um sein Leben zu opfern. Er kam als Mensch nicht um zu töten, sondern um sich töten zu lassen. Der Satan reißt sein Maul auf, seinen Mund auf, voller Stolz. Er lästert Gott, er brüstet sich, er sucht seine Ehre und verunehrt Gott. So haben wir es gelesen in Offenbarung Kapitel 13 von dem Tier, seinem Ebenbild, da heißt es, Vers 5, und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es öffnete seinen Mund zur Lästerung gegen Gott und seinen Namen, sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Das ist das Maul des Satans, wie er stolz Gott lästert und stolze Dinge redet. Und jetzt hör einmal, wie der Mund des Lammes redet in Jesaja 53. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Das Lamm tat seinen Mund nicht auf. Es gab sein Leben als Opfer. Sag mir, siehst du die Schönheit Jesu Christi? Siehst du, dass er, dass das wahre Unschuldslamm ist, vollkommen? Er hat nicht die geringste Sünde in sich, aber er macht sich selbst zum Opferlamm. Er gab alles hin, wie es heißt im Propheten Jesaja 53. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir dachten, er wäre schuldig. Aber nein, er wurde durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Führ dir das vor Augen. Schau auf einer Seite diesen stolzen Drachen, der sich erhebt, der tötet, um seine eigene Ehre zu suchen, und auf der anderen Seite das demütige Lamm, das sich erniedrigt, das sich töten ließ, um andere zu retten. Sag mir, wen möchtest du anbeten? Wem möchtest du die Ehre geben? Den Drachen oder dem Lamm? Sag mir, wer ist wunderschön? Wer verdient deine Anbetung? Wer verdient deine Liebe, deine Hingabe? Wer verdient dein ganzes Leben? Oh Gott weiß ganz genau, wer zu ehren ist, wer Lobpreis und Anbetung Ehre verdient. Darum heißt es hier in Vers 1, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Das Lamm steht auf dem heiligen Berg Zion, Gottes Wohn- und Thronstätte. Während auf der ganzen Erde drunter und drüber es einhergeht und alles sich auflehnt gegen Gott und gegen Christus, so steht doch das Lamm fest auf Gottes heiligem Berg. Erhaben, unerschrocken, unantastbar, unverrückbar. So heißt es in Psalm 2, in diesem messianischen Psalm. Da heißt es, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Und jetzt hör mal genau hin. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie auf und so spricht der Herr. Habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Ja, Gott hat seinen König eingesetzt auf seinem heiligen Berg. Es ist der Herr Jesus Christus. Er ist der Geehrte des Vaters. Alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Der heilige Berg Zion ist Gottes Wohnstätte, wo seine heiligen Hallen sind, wo seine heilige Stadt ist, die Stätte seines Thrones, die Stätte seiner heiligen Gegenwart. Und wer ist hier geehrt? Wer ist hier im Zentrum? Es ist Christus, das Lamm. Und darum schreibt Paulus weiter in Philipper Kapitel 2, nachdem er berichtet, wie er sich erniedrigt hat, wie er gehorsam wurde, ja bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Da heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Wir könnten ergänzen, hoch erhoben auf dem Berg Zion. Und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus herrscht zur Ehre Gottes des Vaters. Hier steht das Lamm auf dem Gottesberg. Er ist der Geehrte, der König auf dem Thron. Er ist, der sich selbst zu nichts gemacht hat, der selbst zum Opferlamm wurde. Er ist alles in allem geworden. Er hat den höchsten Platz, den Ehrenplatz. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Wie es heißt in Psalm 24, wo die Frage gestellt wird, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der, der unschuldige Hände hat, der ein reines Herz hat, dessen Seele nicht auf Falsches gerichtet ist und der nicht schwört zum Betrug. Und tatsächlich, es kommt jemand. Es macht sich jemand auf zu dem Berg Gottes, zu den heiligen Hallen des Herrn. Und dann heißt es, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Herrscharen, der König der Herrlichkeit. Christus ist der, der auf Gottes heiligem Berg erhaben steht, unverrückbar. Er wurde eingesetzt als der König der Herrlichkeit. Und Satan? Was ist mit Satan? Der stolz sein Maul aufreißt gegen Gott und der sich selbst erhebt und seinen Thron setzen wollte über Gottes Thron? Von ihm heißt es in Jesaja 28, durch die Mengen deines Handelns fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich von dem Berg Gottes. Und ich trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus, wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen. Auf der einen Seite der stolze Satan, der sich erheben wollte. Er wurde verworfen und von Gottes Berg verstoßen. Auf der anderen Seite der demütige Christus, der sich selbst ganz zu nichts gemacht hat, sein Leben opferte. Er steht da, das unschuldige Lamm Gottes, in Herrlichkeit, Erhabenheit und Hoheit eingesetzt auf Gottes heiligem Thronberg. Johannes sieht dieses Lamm, wie es steht auf dem Berg Zion. So sehr das Böse auf Erden auch wütet und Christus nachäfft und sich gegen ihn erhebt, so sehr sie auch danach streben, seinen Platz einzunehmen, er ist auf seinem Thron. Das herrliche Lamm Gottes, das alle Anbetung verdient. Er allein. Ich frage dich, siehst du Christus so im Glauben erhaben? Erkennst du seine Schönheit, seine Würdigkeit, seine Herrlichkeit, seine Hoheit? Siehst du das? Wird dein Herz davon ergriffen? Wird dein Herz erfüllt mit tiefer Anbetung, wenn du über Christus nachdenkst? Denn entweder betest du das Lamm an, das sich zu nichts gemacht hat, und nun alles ist alles in allem, Gott gepriesen in Ewigkeit. Oder du betest den Drachen an. Ob du nun willst oder nicht, es gibt keine Neutralität, was Anbetung angeht. Entweder beugst du deine Knie vor dem Lamm und gibst ihm alle Ehre. Oder du beugst deine Knie vor dem, der gerne Gott sein will, aber der in alle Ewigkeit verstoßen ist und in dem Feuersee landen wird. Keine Frage ist wichtiger für dich zu klären als diese. Wen du anbetest, denn zu dem gehörst du, dessen Mahl trägst du, dessen Eigentum bist du und mit dem wirst du die Ewigkeit verbringen. So. Aber woran erkennt man denn die Menschen, die zum Lamm gehören? Woran erkennt man denn die Menschen, die bei Jesus sein werden in Ewigkeit? Nun, diese Menschen werden hier beschrieben in diesem Text. Hier ist die Rede von Menschen, die bei dem Lamm sind, auf dem Berg Zion, wo doch nur die sein dürfen, die reines Herzens sind? Lasst uns schauen, wie diese Menschen sind. Und prüfe dich, ob du bist wie sie. Ich möchte drei Dinge aus diesem Text rausgreifen. Drei Dinge hervorheben, drei Merkmale, die solche haben, die zum Lamm gehören. Das erste ist, die zum Lamm gehören, wurden von Jesus Christus errettet und sind tatsächlich sein. Zunächst stellen wir hier fest, in diesem Text, dass diese Menschen wirklich zum Lamm gehören. Sie sind sein Besitz, sie gehören ihm. Woran erkennen wir das? Noch einmal ab Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Sie sind versiegelt mit dem Namen des Vaters und des Sohnes. Im Kapitel zuvor hörten wir von Menschen, die das Malzeichen 666 an ihren Stirn und an ihrer rechten Hand trugen. Das bedeutet, sie gehören zu dieser gefälschten Dreieinigkeit. Sie sind Eigentum des Satans, der Welt und des Antichristen. Aber nicht so diese Menschen hier. Sie gehören nicht zu diesem Rest der Welt, die dem Satan nachfolgen. Sie sind nicht wie die anderen Menschen, die ohne Gott leben, die gottesfeindlich leben, die seine Gebote brechen. Nein, sie gehören zu dem Lamm. Wie um alles in der Welt sind diese Menschen aus der Welt herausgerufen worden, um Besitztum des Lammes zu sein? Wie ist das passiert? Es wird hier beschrieben. Vers 3. Die 144.000, die von der Erde erkauft waren. So auch Vers 4, schau, diese sind es, die aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft wurden. Diese Menschen wurden erkauft. Es musste ein Preisgeld für sie bezahlt werden. Das zeigt uns, diese Menschen waren einst Teil der Erde. Sie waren Menschen wie alle anderen auch. Das bedeutet auch, sie waren Sünder. Sie brauchten das Lamm. Sie sind nicht ohne Grund bei dem Lamm. Das Lamm hat sie erkauft. Das Lamm hat einen Preis für sie bezahlt. Und zwar kein Geld, sondern sein Blut. Und so lesen wir das am Anfang der Offenbarung. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 1, Vers 5. Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Fürst der Könige der Erde, hört einmal, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Das wird wieder aufgegriffen in Kapitel 5, Vers 9. Da ist die Rede von dieser großen Schar, die erkauft wurde. Und da heißt es, und sie singen ein neues Lied. Und sie sagen, du, das Lamm, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Warum? Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Hier ist dieselbe Formulierung. Erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Christus hat diese Menschen gerettet. Er hat sein Leben gegeben. Er hat mit seinem Blut bezahlt dafür, dass sie nicht von Gott verdammt werden und in die ewige Hölle geworfen werden, sondern dass sie für immer Gott gehören und bei ihm sind in alle Ewigkeit. Dieses Lamm nahm ihre Schuld auf sich. Sie sind beim Lamm, weil sie das Lamm unbedingt brauchen, weil das Lamm an ihrer Stelle geschlachtet wurde. Das Lamm hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich diese Menschen hätten treffen sollen. Sie haben erkannt, Christus ist das Opferlamm, das für ihre Sünden bezahlt hat. Sie erlebten das persönlich. Und so wurden sie erkauft aus den Menschen, aus dieser Welt. Jesus hat für sie bezahlt. Sie gehören nun Jesus in alle Ewigkeit. Sie sind sein Eigentum. Das heißt, sie sind gerettet worden, um in Ewigkeit nicht verloren zu gehen. Erinnert euch daran, dass uns diese Versiegelten bereits in Kapitel 7 begegneten. Hier haben wir gelesen, dass sie versiegelt wurden und dass dann die großen Plagen kamen. Und dann hörten wir von Satan und den Tieren, die wüteten. Und jetzt am Ende, die erkauft wurden und die versiegelt wurden, wo sind sie nun? Sie sind sicher in der Herrlichkeit beim Lamm. Und sag mir, von den 144.000, wer ist angekommen in der Herrlichkeit auf dem Berg Zion? 143.999 vielleicht? Wie viele sind angekommen am Ende auf dem Berg Zion in Herrlichkeit bei dem Lamm? Alle und nicht eine einzige Seele fehlt. Wie der Herr Jesus doch darum, wie er es gelehrt hat in Johannes Kapitel 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als sie alle. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand rauben. Egal wie diese Tiere wüten, wie diese Bestien sich aufmachen, um die Gemeinde zu verschlingen. Jeder wird da sein. Der Herr kennt sie alle beim Namen. Er hat sie alle gezählt und er wird sie alle bewahren, allesamt, jede einzelne Seele bis ans Ende. Er kennzeichnet diese Menschen. Sie sind sein. Er bewahrt sie. Also die Frage nun, was kennzeichnet diese Menschen, die zum Lamm gehören? Jesus hat sie errettet von ihren Sünden. Jesus hat sie herausgekauft aus dieser Welt, dass sie nicht mehr zu dieser Welt gehören, sondern dass sie sein sind und bei ihm sind in alle Ewigkeit. Dass sie nicht mitgehen in diesen Strom der Gottlosigkeit, der Gottesfeindschaft. Jesus hat gebetet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo auch ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Sie gehören zum Lamm, sie sind ausgesondert, sie sind beim Lamm, weil sie wissen, sie brauchen das Lamm. Gestern auf der Straße beim Evangelisieren sprach ich mit einem Mann, dem ich das Evangelium erklärte, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. So dass wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir ihn anrufen im Gebet, dass er uns unsere Sünden vergibt und wir in den Himmel kommen und ewiges Leben geschenkt bekommen. Und er sagt, nein, ich brauche keinen, der für meine Sünden geopfert wird. Ich werde für meine eigene Schuld gerade stehen vor Gott und ich fürchte mich nicht. Das wird schon gut laufen. Diese hier, die in der Ewigkeit angekommen sind, die sehen das komplett anders. Sie sind so eng bei dem Lamm, sie klammern sich an dieses Lamm, weil sie sagen, ich habe keine andere Hoffnung, keine andere Zuversicht als allein dieses Lamm. Vor einiger Zeit habe ich bestimmt schon mal erzählt, es gab vor Jahrhunderten mal ein Schiffsunglück in England, also einem Gewässer von einem Schiff, das zu England gehörte. Und da waren Kinder auch auf dem Schiff und sie, sehr viele sind gestorben. Ein Kind überlebte. Es waren auch Schafe auf diesem Schiff. Und ein Kind klammerte sich an das Fell eines Schafes. Und dieses Schaf schwamm zum sicheren Ufer. Und hat dieses Kind gerettet. Ihr Lieben, das ist, was Christentum ist. Christentum ist, ich erkenne, ich kann mich nicht retten. Ich habe keine Hoffnung, als allein dieses Lamm, das geschlachtet wurde für meine Schuld, für meine Sünde. Ich gehe verloren, ich gehe in die ewige Hölle, wenn ich mit meinen Taten gerade stehen muss vor Gott. Es sei denn, dass dieses Lamm und sein Blut für mich spricht. Also klammere ich mich an dieses Lamm. Wie Johannes, der Apostel, hörte von Johannes dem Täufer, der sprach, als Jesus vorbeiging, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Diese Menschen hier brauchen das Lamm. Sie wurden erkauft durch das Lamm. Sie gehören dem Lamm. Wie ist das mit dir? Diese Menschen, die bei dem Lamm sind, haben das erkannt. Sie wurden erkauft. Wie ist das mit dir? Woran erkennen wir denn, dass wir erkannt haben, dass wir erkauft sind durch das Lamm? Es wird sich zeigen in unser Leben. Es wird sich bemerkbar machen. Wir können gar nicht den Mund halten, was das angeht. Denn wenn unser Herz damit erfüllt ist, dann wird das auch im Mund übergehen. Und so kommen wir zu dem zweiten Punkt, was die ausmacht, die wirklich zum Lamm gehören. Die zum Lamm gehören, die beten Jesus Christus voller Hingabe an. Wenn du doch erkannt hast, dass Jesus, das Lamm, für deine Sünden gestorben ist, wenn du doch erkannt hast, dass dieses Lamm dich errettet, dich bewahrt und dich in die ewige Herrlichkeit bringt in Gottes Reich, was wirst du wohl tun? Wie wirst du darauf reagieren? Vers 2. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000. Was tun sie? Sie preisen das Lamm mit lauter Stimme. Wie? Sehr laut. Christus ist ein Retter, ein großer Retter, und diese Menschen haben das verstanden, und darum muss er sehr gepriesen werden. Wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen lauten Donners. Es ist laut. Das bedeutet, es geschieht von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, aus voller Kehle. Es ist nicht halbherzig, zögerlich, es ist nicht unentschlossen, es ist auch nicht diskret oder zurückhaltend. Diese Menschen wollen eines. Sie haben eines im Sinn, das Lamm soll gepriesen werden. Es soll alle Ehre empfangen. Diese Menschen haben volle Gewissheit, dass das Lamm sie erlöst hat. Und darum wollen sie voller Gewissheit, mit ganzer Hingabe, dieses Lamm preisen in Ewigkeit. Sie können es nicht ertragen, dass das Lamm ungepriesen sein könnte, ungelobt sein könnte. Sie wollen es gepriesen sehen in Ewigkeit und darum erheben sie ihre Stimme. Und nein, es ist nicht bloß chaotischer, wilder Krach, den sie hier machen. Es ist laut, sehr laut, aber zugleich geordnet und melodiös. Die ihr hörte, waren wie Harfensänger, die auf einer Harfe spielen. Christus, das wunderschöne Lamm Gottes, soll auf schönste Weise gepriesen werden, mit ganzer Überzeugung. Und sie singen ein neues Lied, Vers 3, vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000. Sie singen ein neues Lied. Von diesem Lied haben wir schon gehört. Wir haben gehört, wie alle Erkauften, alle Erlösten aus der ganzen Welt, aus allen Stämmen dieses Lied singen. Noch einmal, Offenbarung Kapitel 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Lamm zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Ihr Lieben, das ist das Lied der Erlösten. Es ist das Danklied für die Erlösung durch das Lamm. Und selbstverständlich können allein die Erlösten dieses Lied singen. Nur die selbst erkauft wurden durch das Lamm. Kein anderer kann dieses Lied singen, als allein die Jesus erkauft hat von dieser Welt. Wir haben gelesen in Kapitel 5, dass noch unzählige Menschen dieses Lied singen. Und hier in Kapitel 14 heißt es, dass nur 144.000 das Lied singen. Achtet darauf in Vers 4. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und für das Lamm erkauft worden. Weißt du, was Erstlingsfrucht bedeutet? Wir haben uns damit schon beschäftigt. Als die Ernte eingeholt wurde, pries man Gott für die Erstlingsfrucht, für die ersten Früchte, die man eingeholt hat. Und man pries ihn im Vertrauen darauf, dass er noch eine große weitere, den Rest der Ernte, schenken wird. Diese 144.000 hier werden Erstlingsfrucht genannt. Das bedeutet, sie stehen stellvertretend für die gesamte Ernte Gottes. Das Wort benutzt Paulus zum Beispiel in Römer Kapitel 16, Vers 5, wo er sagt, er grüßt jemanden, einen Geliebten von mir, er ist der Erstling aus Asien für Christus. Das ist das Wort Erstlingsfrucht. Das bedeutet, das ist der Erste, der in Asien zum Glauben gekommen ist. Aber ist er der Einzige? Dasselbe auch im Korintherbrief. Nächste Woche werden wir das lesen, in Kapitel 16. Da heißt es, ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass er der Erstling von Achaia ist. Stephanas ist der Erste, der nach Haja zum Glauben gekommen ist. Ist er der Letzte? Ist er der Einzige? Und wir haben das Wort Erstlingsfrucht auch heute gehört in der Lesung. In 1. Korinther Kapitel 15. Ist euch das aufgefallen? Dass Jesus der Erstling, wir können auch übersetzen, mit Erstlingsfrucht aus den Toten ist? Bei der Auferstehung? Was bedeutet das? Nun, dass noch viele folgen werden. Er ist der Erste. Diese 144.000 hier stehen stellvertretend für die gesamte Ernte Gottes. Und wenn ihr schaut in das Kapitel, wird auch von dieser Ernte berichtet. Kapitel 14, Abvers 14. Lies einmal. Da heißt es, und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Was passiert wohl jetzt? Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen und die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Das hier ist das, was Jesus beschreibt in Matthäus 24. Ich lese euch mal, was er da sagt. Er sagt, und dann, am Ende der Tage, wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Jesus wird wiederkommen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen Jesus sehen auf der Wolke des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Was wird dann passieren? Und er wird seinen Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende. Also Jesus wird all seine Erwählten, alle, die versiegelt sind, alle, die erkauft sind, er wird sie alle versammeln, damit sie allesamt bei ihm sind. Die, die hier erwähnt werden, stehen repräsentativ, stellvertretend für alle Gläubigen, die noch folgen werden. Für alle, die dieses neue Lied singen. Für alle, die zu der Ernte Gottes gehören, um in Ewigkeit bei Christus zu sein. Allein die Erkauften, die Blutserkauften, die durch Jesus erlöst wurden, befreit wurden von all ihren Sünden, können dieses Lied singen. Selbst die heiligsten, höchsten Engel können nicht mit einstimmen in dieses Erlösungslied. Denn sie wurden nicht erkauft. Christus ist nicht stellvertretend für sie gestorben. Er hat sie nicht erlöst. Das Blut des Lammes wurde allein vergossen für die Erwählten. Nur die, die Gottes Gnade höchstpersönlich erlebt haben, können hier mit einstimmen und das Lamm preisen und danken dafür, dass er gestorben ist, dass er geschlachtet ist. Ich frage mich, ob du wohl in dieses Lied mit einstimmst. Ob du nicht bloß deine Lippen zu Liedern bewegst, wenn wir hier Jesus preisen für sein Opfer. Meine Frage ist, ob du von Herzen einstimmen kannst. Ob du Jesus von Herzen dafür besingen kannst, dass er für deine Sünden gestorben ist, weil du das weißt. Weil du eine tiefe Gewissheit und eine große Freude darüber hast, dass Jesus dich erlöst hat. Und dass dein Herz so von dieser Freude erfüllt ist, dass es übergeht. Dass dein Mund den Herrn Jesus Christus preisen. Nur der kann einstimmen in diesen lauten Erlösungsgesang. Nur der kann es nachempfinden, was hier geschrieben steht, der selbst die Erlösung empfangen hat, der es höchstpersönlich erlebt hat. Diese Erlösung gibt es nicht second hand. Du kannst es nicht erben von deinen Eltern. Es ist nicht etwas, was du einfach mitnimmst irgendwo. Du musst diesem Lamm, das geschlachtet wurde, höchstpersönlich in die Augen schauen. Du musst höchstpersönlich kommen zu diesem Lamm und sagen, Herr, auch für meine Schuld ist in deinem Blut auch Kraft, um mich reinzumachen, so komme ich und will vertrauen darauf, dass du mich freisprichst von aller Sünde und mir ein neues Leben schenkst. Und wenn dann der Friede Gottes einzieht in deinem Herzen, weil du weißt, dass dir vergeben ist, dann wird nicht nur Friede da sein, sondern auch Lobgesang und Anbetung. Hast du diese Erfahrung gemacht? Kannst du einstimmen in diesem Lobgesang? Weil Jesus Christus das Höchste, Schönste und Kostbarste ist für dich ist, weil du weißt, er hat sein Blut für dich vergossen. Aber weißt du was, du wirst ihn nicht nur anbeten, du wirst ihn nicht nur besingen, sondern wir sehen jetzt auch drittens, du wirst auch für ihn leben. Das Dritte ist, die zum Lamm gehören, die werden für Christus leben und werden ihm treu sein, trotz aller Verführung und aller Verfolgung. Vers 4. Diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Diejenigen, die Christus lieben, die ihn ehren, die ihn feiern dafür, dass er sie gerettet hat. Diejenigen, die etwas von der Schönheit Jesu Christi erkannt haben. Die, für die Jesus über alle Maßen kostbar und herrlich und erhaben ist. Diejenigen haben eines im Sinn, Christus treu zu sein, diesem Lamm treu zu sein, komme, was wolle. Wiederum, ihr Lieben, die Weise, wie es hier ausgedrückt wird in der Offenbarung, ist geistlich, es ist eine bildliche Beschreibung. Genauso wie es eine geistliche, bildliche Beschreibung ist, dass Jesus als Lamm dargestellt wird, so ist auch das geistliche, bildliche Beschreibung. Vers 4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Jeder, der die Heiligen Schriften kennt, weiß, dass in der gesamten Heiligen Schrift es nicht eine einzige Stelle gibt, wo gelehrt wird, dass man sich verunreinigt, wenn man zu seiner Ehefrau einkehrt. Es gibt nicht eine einzige Stelle in der gesamten Heiligen Schrift, dass Intimität im Bund der heiligen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau etwas ist, das verunreinigend wäre. Im Gegenteil, in Hebräer Kapitel 13 heißt es zum Beispiel, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Sexualität in der Ehe ist etwas, was Gott geschaffen hat und was er verordnet hat. Etwas, was rein ist und heilig und angemessen. Etwas, was geboten ist. Und der Apostel Paulus lehrt uns sogar in 1. Timotheus 4, dass es eine dämonische Lehre ist, wenn man verordnen würde, nicht zu heiraten, als sei es etwas Unreines. Wer heiratet, sündigt nicht. Es besteht also keinerlei, nicht mal ansatzweise der Zweifel darin, das heißt, ich habe keinen Kommentator gelesen, der das jemals behaupten würde, dass ein Mann sich tatsächlich verunreinigen könnte, wenn er ehelichen Umgang pflegt mit seiner Ehefrau. Diese Beschreibung hier ist natürlich geistlich zu deuten. Und der Kontext macht dies auch unmissverständlich klar, was auch gemeint ist. Denn gleich ein paar Verse später wird eine neue Gestalt vorgestellt. Eine Gestalt, die nun wichtig werden wird im Rest des Buches der Offenbarung. Schau einmal Vers 8. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Wir werden nun hören von der Hure Babylons. Wir werden noch deutlicher sehen, wie die Hure Babylons mit ihrer Unzucht die gesamte Welt verführt. Und hierbei geht es nicht einfach um sexuelle Verführung, das ist damit inbegriffen, aber es geht ganz allgemein um die Untreue Gott gegenüber. Es geht um den Abfall vom lebendigen Gott. Es geht um Götzendienst, das heißt nicht Gott zu ehren, samt allen Auswirkungen, Gott zu verlassen und der Welt nachzuhuren. Nicht Gott zu ehren, sondern den Satan. Die Offenbarung greift also, wie an allen Stellen, Bilder aus dem Alten Testament auf. Sag mir, wenn du das Alte Testament kennst, kennst du das Bild der Jungfräulichkeit? Ist dir das schon mal begegnet? Überall, ja? Überall im Alten Testament? Israel, die Jungfrau des Herrn, die seine Braut sein soll? Und dann zum Beispiel in Jeremia 3 heißt es, dass Gottes Braut, Gottes Frau untreu geworden ist, abgewichen ist, den Götzen nachgehurt hat, Unzucht getrieben hat, anderen Göttern nachgelaufen ist, den heiligen Bund der Ehe gebrochen hat mit Gott. Wir müssen ja noch nicht mal ins Alte Testament gehen. Wir sehen es hier klipp und klar in der Offenbarung, diesen großen Kontrast zwischen auf der einen Seite dieser Hure Babylons, wo keinerlei Bundestreue da ist Gott gegenüber, und da auf der anderen Seite die treue, heilige, fleckenlose Braut Jesu Christi. Wie es heißt in Offenbarung Kapitel 19, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Ihr Lieben, das ist bildliche, geistliche Sprache. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feinen Leinwand, glänzen, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Die Gemeinde Jesu, bestehend aus Juden und Gläubigen aus allen Nationen, sie sind die Gemeinschaft derer, die Christus treu geblieben sind, die heilige Braut. Sie sind die Jungfrau, die ihren Bräutigam erwartet. Sie halten sich rein in dieser Welt, obwohl sie überall verführt werden sollen. Sie bewahren sich für ihren Herrn. Diese sind es, die nicht ihre Knie gebeugt haben vor dem Satan, nicht vor dem Tier und den falschen Propheten und seinem Antichristen. Sie waren treu, trotz Verfolgung und Verführung. Erinnert euch daran, was wir in 2. Korinther Kapitel 11 gelesen haben. Erinnert euch daran. Da sagt Paulus, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt. Bildliche Sprache. Um euch als eine keusche Jungfrau vor Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Ich möchte, sagt Paulus, dass ihr euch jungfräulich bewahrt für euren Ehemann. Bleibt treu, lasst euch nicht auf diese Verführung ein des Satans. Diese Menschen, von denen wir hier lesen in der Offenbarung, sie blieben Christus treu. Obwohl sie mit aller Kraft und mit allen Mitteln dazu gebracht werden sollten, ihm untreu zu werden. Diese Menschen wurden verfolgt, aber sie verließen Christus nicht. Diese Menschen sollten verführt werden, auf alle Weisen, doch sie verließen Christus nicht. Sie haben ihn geliebt. Sie haben festgehalten an ihm. Sie sind ihm gefolgt, wo auch immer er hinging. Sie sind unbefleckt. Es heißt, diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Ja, sie sind dem Lamm gefolgt, wohin es auch ging. Sie blieben ihm treu. Und selbst dann, als es dem Weg, dem Lamme nach, tatsächlich auch der Art und Weise des Lammes nach war, nämlich den Weg des Kreuzes. Als es für sie bedeutete, das Kreuz wie das Lamm auf sich zu nehmen und den Weg zur Schlachtbank zu gehen. Sie blieben auf diesem Weg. Seht ihr, wie sie dem Lamm ähnlich geworden sind? Dem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde? In Jesaja 53 heißt es, und dieses Lamm hat kein Unrecht begangen und kein Trug ist in seinem Mund gewesen. Und jetzt heißt es hier von denen, die bei dem Lamm sind in Vers 5, und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Seht ihr, wie sie dem Lamm ähnlich geworden sind? Wie sie dem Lamm folgten? Heißt das, dass diese Menschen niemals gelogen haben, dass sie nie was Falsches gesagt haben? Nun, der Prediger hat recht, wenn er sagt in Prediger 7, Vers 20, kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Wir wissen, dass es die Lehre der gesamten Heiligen Schrift ist, dass alle Menschen Sünder sind und dass es nur einen Sündlosen gibt. Was ist damit gemeint? Noch einmal, der Kontext hilft uns, das zu verstehen, denn worum ging es denn im gesamten Kapitel 13? Es ging darum, dass in dieser letzten Zeit es eine Zeit der Lüge ist, wo Falsches hervorkommt aus dem Mund des Tieres und seines falschen Propheten und des Antichristen. Darum geht es im gesamten Kapitel 13. Alle Welt ist geprägt von der Lüge des Satans, diese Lüge zu glauben und diese Lüge zu bekennen und diese Lüge zu folgen, dem Lügengeist. Wie intensiv haben wir uns doch damit beschäftigt in dem Studium des ersten Johannesbriefes, wo der Apostel uns immer wieder lehrt, dass die Christen die Sünde der Gesetzlosigkeit nicht tun können. Sie werden diese Lüge des Satans, diese Lüge des Antichristen, sie werden ihr nicht folgen. Sie werden treu bleiben. Sie werden, wie wir es heute Morgen gehört haben, bleiben in dem wahren Bekenntnis. Sie werden ihren Mund nicht aufmachen, um Christus zu lästern, um abzufallen, um abzuweichen von dem Weg dem Lamme nach. Sie werden bleiben. Diese Menschen hier, es wird kein Trug in ihrem Mund gefunden werden. Sie werden diese Lüge des Antichristen nicht teilen. Sie werden, und wenn auch alle Welt dieser Lüge folgt, sie werden ihren Mund aufmachen, es wird kein Trug gefunden werden. Sie werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr zu nennen sei, dass er der König der Könige ist. Und mögen sie auch gefoltert werden, verfolgt werden, verführt, versucht werden zu verführen. Sie werden die Wahrheit bekennen. Sie sind die treuen Zeugen. In ihrem Mund ist kein Trug. Sie sind untadelig. Sie gehen nicht diesen Weg der Rebellion. Sie gehen nicht den Weg des Abfalls. Nein, diese Menschen wurden erkauft. Und wenn die ganze Welt auch gegen sie sein mag, sie widerstehen dem Tier ins Angesicht. Sie sind untadelig. Christus hat für sie bezahlt mit seinem Blut. Er hat sie bewahrt, dass sie nicht abfallen. Er wird sie aufnehmen in alle Ewigkeit, alle Herrlichkeit. Sie werden stehen auf dem Berg, von dem es heißt in den Psalmen, dass allein die dort stehen werden, die reines Herzens sind, die reine Hände haben, die heilig sind, deren Mund kein Trug gefunden wurde. Sie werden stehen auf diesem Berg, heilig und tadellos, ohne Fehl. Sie hielten sich rein. Sie wollten den Lamm in allem ähnlich sein. Sie wollten treu sein bis ans Ende. Und der Herr hat sie bewahrt. Und keiner von ihnen fehlt. Sie sind allesamt da. Jede einzelne Seele, für die Christus gestorben ist. Nun will ich dich am Ende fragen, was ist mit dir? Was ist mit dir? Ist Christus dir so kostbar, so wertvoll, so wichtig, dass du ihm treu sein willst? Bist du Christus treu? Bewahrst du dich für ihn? Wie eine Jungfrau, jemand, der rein sein will für Jesus, jemand, der Jesus liebt, jemand, der ihn nicht nur besingt, der es tut von Herzen laut, aus ganzer Kehle, voller Überzeugung, aber der auch mit ganzer Hingabe lebt für ihn. Wie sieht es aus in deinem Leben? Sag mir, bist du Christus treu, dem, der für dich gestorben ist? Hast du erkannt, dass er sich ganz für dich hingegeben hat, so dass du jetzt sagst, ich will mich ganz für ihn hingeben. Weihe dich ihm doch heute ganz neu. Komm doch heute zu ihm mit voller Hingabe und sag, ich bin dein, ich folge dir, wohin du auch gehst, solange du mich bewahrst, du Herr, und mit mir bist. Ich will dir folgen. Und wenn dieser Weg auch bitter wird, wenn es auch der Weg des dem Lamme nach, der Weg des Kreuzes ist, wenn es auch der Weg ist, der durchs finstere Tal des Todesschattens ist, wenn es auch ein Weg voller Leid ist, ich will dir treu folgen, komme was wolle. Warum? Weil du es wert bist, weil du für mich gestorben bist. Die Schönheit Jesu Christi, die Herrlichkeit Jesu Christi lässt dich die Hässlichkeit dieser Welt überwinden. Er wird dich führen, treu, bis du stehst auf seinem heiligen Berg mit ihm, in seiner Herrlichkeit, dass du ihn preisen wirst, besingen wirst in alle Ewigkeit. Möge es so sein, dass jeder von euch ihn anbetet heute. Dass jeder von euch, und ich rede mit dir persönlich, es geht um deine Seele, dass du kommst zu dem Lamm und ihm die Ehre gibst von Herzen, weil du weißt, dass er dich erkauft hat. Und weil du weißt, dass du nichts anderes willst, als ihm zu folgen, weil er es wert ist. Lass uns miteinander aufstehen und lasst uns dem Lamm antworten. Lasst uns dem Lamm antworten auf sein Wort, indem wir gemeinsam miteinander ein Lied singen. Und ich bitte euch, achtet auf den Text. Singt es nicht einfach so, sondern singt es von Herzen. Und ich bitte euch, dass ihr es laut singt, dass ihr es aus ganzer Kehle singt. Es ist das Lied unter der Nummer 104, das den Titel trägt, Auf dem Lamm ruht meine Seele. Und ich lese euch einmal die 5. Strophe vor. Hier heißt es, dort besingt des Lammes Liebe seine teuer erkaufte Schar, bringt in Zions selger Ruhe, ihm ein ewiges Loblied da. So lasst uns das Lamm nun von Herzen preisen und miteinander aufstehen und ihm die Ehre geben. Amen.